Wir sind zusammen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Gelobt sei Gott, der Herr, der Gott Israels, der allein Wunder tut. Gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich und alle Lande sollen seiner Ehre voll werden. Wir hören auf die Lesung.
Ja, ich freue mich, dass wir gerade das Lied gesungen haben, Jesus, höchster Name, weil das passt wunderbar zu dem Text. Ich lese aus Hebräer, erstes Kapitel, die Verse 1 bis 4. Das sind eigentlich nur zwei Sätze, aber ja, die haben es in sich. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch seinen Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Und jetzt möchte ich den Text nochmal lesen und den Namen dann auch einsetzen. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, Jesus Christus, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Jesus Christus ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und Jesus Christus ist das Ebenbild seines Wesens und er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und Jesus Christus hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und Jesus Christus hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und Jesus Christus ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name.
Ja, ich möchte uns als Predigttext einen der für diesen ersten Sonntag nach Epiphanias vorgeschlagenen Texte lesen, und zwar aus Johannes 1, die Verse 29 bis 34. Johannes 1, 29 bis 34. Am nächsten Tage sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist's, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich, und ich kannte ihn nicht. Aber damit er Israel offenbart werde, darum bin ich gekommen zu taufen mit Wasser. Und Johannes bezeugte und sprach: Ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm, und ich kannte ihn nicht. Aber der mich sandte zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir: Auf wen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist's, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Herr, wir danken dir für dein Wort und wir wollen dich herzlich bitten, dass du es uns jetzt auslegst. Amen. Tja, dieser Johannes der Täufer, das war ein ganz gewaltiger Prediger und es dauerte damals gar nicht lange, bis er in ganz Israel bekannt war. Tausende und Abertausende pilgerten in die Wüste, um ihn zu hören. Und sie alle kamen, weil sie wie er auf den Messias Israels warteten. Und diesen Retter kündigte der Prophet in seinen Predigten an. Wie gesagt, Johannes war ein gewaltiger Prediger und er nahm auch kein Blatt vor den Mund. Was er da über den kommenden Erlöser sagte, das traf seine Zuhörer. Ich lese mal ein paar Sätze. Der, der nach mir kommen wird, wird die Tenne fegen. Mit einem eisernen Besen wird er zum großen Reinemachen kommen. Er hat die Wurfschaufel in der Hand und wird damit die Spreu vom Weizen trennen. Mit der Axt wird er kommen, und einen Kahlschlag machen. Den Bäumen ist schon jetzt die Axt an die Wurzel gelegt. Niemand soll denken, dass er von diesem Strafgericht verschont bleibt, nur weil er zum Volk Gottes gehört. Gott schlägt die Sünde der Welt, Gott straft. Darum tut Buße. Solche Sätze, die sind uns auch in der laufenden Bibellese der letzten Tage begegnet. Und wir können sie nachlesen in Matthäus 3, in Markus 1 oder Lukas 3. Und die Predigt des Johannes, die ist so gewaltig, dass die Menschen buchstäblich überführt werden und ihre Sünden bekennen. Sie sind bereit, umzukehren. Und so steigen sie in den Jordan und lassen sich taufen. Und sie tun es, weil sie gereinigt sein möchten, wenn der Messias kommt. Sie möchten vorbereitet sein, möchten ihn vorbereitet empfangen. Johannes predigt und tauft. Und der Geist Gottes redet zu ihm und sagt ihm, dass der Messias mitten unter ihnen ist. Johannes kennt ihn nicht, aber Gott sagt ihm, wie er ihn erkennen wird. Er wird zur Taufe kommen und du wirst ihn daran erkennen, dass der Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren und auf ihm bleiben wird. Und viele kommen zu Johannes und lassen sich taufen. Und auch Jesus ist unter ihnen. Und wir wissen ja, der Johannes kennt ihn von früher als einen Mann, mit dem er verwandt ist. Aber er weiß nicht, dass er der Messias ist. Erst als Jesus die Taufe von ihm empfangen hat, erkennt er ihn als den Messias. Denn er sieht den Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkommen, genauso wie Gott ihm das vorher gesagt hat. Und so wird er Zeuge. Der Messias ist da, der lang Erwartete ist gekommen, der Erlöser Israels lebt. Und ich denke, dass dann noch etwas Besonderes geschehen ist. Ich denke, Johannes sieht da plötzlich vor sich ein Lamm, kein gewöhnliches Lamm, denn auf ihm lastet die Sünde der ganzen Welt. Johannes sieht dieses Bild vor sich und ich denke, es verschwimmt bei ihm mit der Person Jesu. Und so erkennt er die bisher unvorstellbare Offenbarung. Jesus, der Messias, ist das Lamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt trägt, wegträgt. Und was er in diesem Moment erkennt, das spricht er nun vor allen Anwesenden aus, Vers 29. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Ich denke, bei Johannes wird deutlich, dass er nur einen einzigen Lebenszweck hatte, nämlich Zeuge dieses Lammes zu sein. Und das soll uns auch bei unseren Gedanken heute Morgen leiten, Zeuge des Lammes. Dazu ein erster Gedanke, das Lamm Gottes. Ich möchte mal versuchen, mich in die Person des Johannes etwas hineinzudenken, um herauszubekommen, wie es ihm wohl innerlich ergangen sein mag. Was da so geschehen ist bei der Taufe Jesu, das hat ihn wohl dazu geführt, dass seine Gedanken sich überstürzen. Und bei Lamm Gottes, wie er es hier nennt, da fällt ihm, der ja Gesetz und Propheten genau kennt, ganz sicher diese bekannte Jesaja-Stelle ein aus Jesaja 53. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert wurde, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Und dann denkt der Johannes wahrscheinlich noch weiter. Wenn das so ist, denkt er, dann muss der Messias ja auch dieser Gottesknecht sein, von dem Jesaja an anderer Stelle spricht und von dem er weiß, sagt, dass er leiden muss, dass er gemartert wird, dass er getötet werden wird. Und Johannes hat sich wie die meisten Menschen in Israel wohl den kommenden Erlöser ja bisher ganz anders vorgestellt, als einen starken und gewaltigen Mann. Das passt doch alles nicht zusammen. Der Messias, der muss doch weltliche Macht haben. Und man könnte ihn dann wohl eher mit einem Löwen als mit einem Lamm vergleichen. Ein Lamm, ein schwaches, wehrloses Tier. Und dann sollte der Messias doch auch Richter sein. Und dazu passt das Bild des Lammes doch überhaupt nicht. Wie kann denn ein Lamm die Welt strafen und Gerechtigkeit herstellen? Der Herr warf unser aller Sünde auf ihn, sagt Jesaja. Ist das Gerechtigkeit? Und ich denke, es fällt ihm noch mehr ein. Er denkt bestimmt auch an das Passahlamm. Vor dem Passafest, da werden ja ganze Herden von Lämmern nach Jerusalem getrieben und dort verkauft und dann als Passahlämmer geschlachtet. Und die Israeliten denken dann immer wieder an jene Nacht, in der Gott die Erstgeburt der Ägypter tötete. Zur Erinnerung, die Israeliten, die wurden damals verschont. Sie hatten das Blut der Passahlämmer an ihre Tür gestrichen. Und der Todesengel ging an ihren Türen vorbei. Sollte Jesus, der Messias, mit diesem Passahlamm identisch sein? So hat sich Johannes bestimmt gefragt. Und wenn das so ist, dann würde sein Blut ja bewahren vor dem Strafgericht Gottes. Dann würde er sein Volk aus der Knechtschaft der Sünde herausführen. Und dann wäre er dieser endzeitliche Herrscher, der siegen wird durch die Kraft seines Blutes. Damals waren das ganz revolutionäre Gedanken, aber so und nicht anders, denkt Johannes, muss es einfach sein. Und er denkt bestimmt auch noch weiter, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und tragen, das kann man ja auch anders übersetzen, bedeutet ja auch wegtragen. Und da muss ihm ja der große Versöhnungstag einfallen, an dem der hohe Priester die Sünde des ganzen Volkes einem Bock auflädt, dem berühmten Sündenbock, der dann vor die Stadt geführt und hinausgejagt wird, wo er ein Raub wilder Tiere wird. Ist der Messias ein solcher Sündenbock, der die Sünde der Welt trägt und wegträgt? Und vielleicht denkt er auch an die Schlachtungen im Tempel, wo jeden Tag ein Schaf geschlachtet und als Sühnopfer für die Schuld des Volkes verbrannt wird. Sollte Gott vielleicht so Gericht halten über sein Volk, dass da nur einer für die Schuld des ganzen Volkes sühnen muss? Dass da vielleicht einer stellvertretend für alle anderen büßt und ihnen so Gerechtigkeit verschafft? Ich denke, all das wird dem Johannes im Kopf herumgehen und all das muss er zu ordnen versuchen. Und ihm ist in diesem Moment wohl klar, dieser Mann, der Zimmermannssohn aus Nazareth, der der Welt völlig unbekannt ist, dieser Mann, den er kennt als einen Verwandten, so eine Art Cousin wahrscheinlich, dieser Mann ist der erwartete Messias. Doch er wird in dieser Welt nicht mächtig sein, wird nicht herrschen wie ein irdischer König, sondern er wird leiden und sterben als Opfer für die Sünden der Welt. Und sein Sühnetod ist das göttliche Mittel zur Reinigung von den Sünden der Menschen und bewahrt vor dem Untergang im Strafgericht. Mit seinem Tod kommt es zu einer umfassenden Erlösung. Und ich denke, dass Johannes in diesem Augenblick das alles überhaupt noch nicht recht fassen kann und deshalb eigentlich nur stammeln kann, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und im Zusammenhang damit geht es natürlich auch um ein zweites, nämlich um unsere Schuld. Was Johannes den Täufer da noch bis ins Innerste erschüttert hat, das droht für uns ja manchmal schon fast zu einer Selbstverständlichkeit zu werden, weil es so oft gesagt wird und weil wir es schon so lange wissen. Sünde vergeben, mag der ein oder andere vielleicht denken, Sünde vergeben, das ist ja schließlich sowas wie der Beruf Gottes. Und früher, als ich noch nicht im Glauben stand, da habe ich, und ihr sicher auch, gedacht, für mich hätte Jesus doch nicht zu sterben brauchen. Ich bin doch eigentlich ganz in Ordnung. Habe ich gedacht. Und hier und da hört man ja auch mal so die ganz schlaue Frage, hätte Gott das denn wirklich alles nötig gehabt? Hätte er Sünde denn nicht auf ganz andere Art und Weise vergeben können? Hätte er es wirklich machen können? Ich glaube nicht, denn Gerechtigkeit beinhaltet, dass meine Sünde bestraft werden muss. Und wie schlimm meine Sünde ist, das erkenne ich am Kreuz. Welche unglaubliche Tragweite meine Schuld hat, das erkenne ich, wenn ich auf den Gekreuzigten blicke. Und er ist ja auch für mich gestorben. Als er am Kreuz hing, da hat er auch mich schon gesehen, der ich damals noch gar nicht geboren war. Eigentlich müsste ich unter meiner Schuld zusammenbrechen. Weil Jesus für mich gestorben ist, deshalb kann ich es überhaupt erst aushalten, meine Schuld einzugestehen. Ich muss sie nicht länger verdrängen, verharmlosen, leugnen, verniedlichen oder entschuldigen. Ich darf sie abladen unter dem Kreuz Christi und Vergebung empfangen. Und niemand braucht mehr diesen aussichtslosen Versuch zu unternehmen, sich selbst zu erlösen. Wir haben bei einem Nachmittag für Ältere mal diese alte Legende erzählt, die erklärt, was Jesus für uns getan hat. Deswegen wird sie der ein oder andere kennen, aber ich sag's nochmal. Ein König wollte in seinem Reich jede Art von Korruption ein für alle Mal zunichte machen. Und deshalb erließ er ein Gesetz, nach dem jeder, der bei einer Bestechung ertappt wurde, mit 40 Geißelhieben bestraft werden sollte. Und wie das nun so manchmal kommt, die erste, die erwischt wurde, war die Mutter des Königs. Und als der König das hörte, da war er tief erschüttert, schloss sich zunächst mal 3 Tage ein, denn er liebte ja seine Mutter sehr. Wie soll ich das fertig kriegen, Gerechtigkeit und Liebe miteinander zu verbinden, grübelte er. Und nach den 3 Tagen ließ er das Volk zum Gerichtstag zusammenrufen und verkündigte das Urteil. Die Königinmutter wird zu 40 Geißelhieben verurteilt. Das Urteil ist sofort zu vollstrecken. Und als alle darauf warteten, dass man die Mutter des Königs ergreifen würde, da erhob sich der König von seinem Thron, legte sein Gewand und die Krone ab, ließ sich an einen Pfahl binden und befahl, die seiner Mutter zugedachte Strafe an ihm zu vollziehen. Und so geschah es. Ich denke, das ist ein gutes Bild, denn genau das geschah am Kreuz Jesu Christi. Genau das und noch viel mehr tat Christus für dich und für mich. Gott nimmt Sünde wirklich blutig ernst. Er schlägt sie und doch trägt er sie zugleich, um sie von uns wegzunehmen. Und das zu bezeugen, immer und immer wieder, das sieht Johannes als seine Lebensaufgabe ein. Und das führt uns zum 3. Gedanken, Johannes, der Zeuge. Dieser Johannes, ein gewaltiger Prediger, der hätte es menschlich gesprochen, sicherlich mehr aus sich machen können. Er hätte es mit seinen Gaben auf der Karriereleiter sicherlich zu Rang und Würden bringen können. Aber auf all das verzichtet er. Er weist all das weit von sich. Er will hinweisen auf einen anderen, auf einen größeren. Der wird nach mir kommen und ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse, heißt es kurz vor unserem Text in Vers 27. Er will nur der Rufer sein, die Stimme eines Predigers in der Wüste. Ich denke, wenn es einen Menschen gibt, von dem wir Demut lernen können, dann ist das dieser Johannes. Und als er dann Jesus als den Messias erkennt, da bezeugt er ihn. Und nun will er nicht mehr Prediger sein, sondern nur noch Zeuge. Der Prediger tritt zurück hinter seinem Zeugnis. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Kurz und bündig ist dieses Zeugnis. Er gibt keine langen Erklärungen ab. Er weiß, dass nicht er überzeugen und die Wahrheit der Offenbarung beweisen muss, sondern dass das einzig und allein Sache des Messias selbst ist. Und was ich an diesem Zeugnis so toll finde, ist auch, Da tritt Jesus zum ersten Mal überhaupt auf. Und er hat noch kein einziges Wort gesprochen. Und da beschreibt Johannes den Auftrag Jesu schon so exakt. Man weiß noch nichts von Jesus. Da zeigt Johannes schon auf ihn. Der wird geopfert werden. Der wird, indem er stirbt, die Sünde einer ganzen Welt wegtragen. Und er sagt noch mehr. Er sagt, dieser Mann ist vor mir gewesen. Er ist, wenn wir an den ersten Vers im Johannesevangelium denken, er ist schon im Anfang gewesen. Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und Jesus selbst hat ja später mal gesagt, das können wir in Johannes 8 nachlesen, ehe Abraham wurde, bin ich. Das weiß der Johannes auch, dass Jesus schon existierte, als es die Welt noch nicht gab. Johannes will bezeugen, wir neigen ja oft dazu, nach Argumenten zu suchen, um zu beweisen, dass wir Recht haben, wenn wir Jesus als den Herrn aller Herren bezeichnen. Wie oft versuchen wir zu beweisen, was wir glauben? Völlig unnötig. Wir brauchen unseren Herrn nur zu bezeugen. Der Rest ist seine Sache. Und er wird sie schon ausführen. Zeuge sein, das ist wichtig und das macht uns Johannes klar. Was dieses Zeugnis des Johannes dann bewirkt, das ist auch eindrucksvoll. Man kann das in den folgenden Versen im ersten Kapitel nachlesen. Das kommt zu so einer Art Kettenreaktion des Glaubens. Zunächst gibt Johannes Zeugnis gegenüber seinen Jüngern, seinen eigenen Jüngern. Dann bleiben zwei von ihnen, als sie Jesus begegnen, bei Jesus. Einer von ihnen ist Andreas, der dann zu seinem Bruder Simon, also zum späteren Petrus, geht und ihm erzählt, dass Jesus der Messias ist. Die beiden wohnen in Bethsaida und man kann sich leicht vorstellen, dass sie da in der Nachbarschaft auch drüber reden. Und so hört er Philippus aus Bethsaida von Jesus. Und als dieser ihn dann einlädt mit Folge mir nach, leistet er dieser Einladung sofort Folge. Und der Philippus, das können wir später im ersten Kapitel nachlesen, der erzählt dann Nathanael, dass der lang erwartete Messias da ist. Und auch er kommt zu Jesus, ist von ihm überwältigt und sagt, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Und so geht das Zeugnis von Jesus weiter. So wie er es selbst in Apostelgeschichte 1,8 gesagt hat, durch die ganze Region, durch ganz Judäa und Samarien bis an die Enden der Erde. Und das soll und muss auch heute noch weitergehen. Denn die Welt braucht nichts nötiger als dieses Zeugnis von Jesus. Und wer könnte denn schweigen, wenn er selbst das Wunder der Vergebung erfahren hat? Wer könnte es für sich behalten, dass er von der zerstörenden Macht der Sünde frei geworden ist? Es ist doch so, wie es in einem Lied heißt, das sicherlich viele von euch kennen. Ich könnte es jetzt vorsingen, aber das lasse ich lieber. Wenn der Herr mich befreit und mein Leben übernimmt und mich einfügt in seinen Plan, dann muss ich Zeuge sein und reden, einfach weil es stimmt. Gott, der Herr, hat Großes unter uns getan. Amen.